Der Predigttext für den diesjährigen Ewigsollsonntag steht im Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Da sagt Jesus: Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen nun ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie schläfrig und sie schliefen alle ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für euch nicht genug sein und für uns. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, da kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen nach und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Soweit dieser Abschnitt aus Gottes Wort. Für manche ist diese Geschichte wahrscheinlich so etwas wie ein guter Bekannter. Die kennt man bald auswendig. Allerdings geht es heute Morgen nicht um die Frage, wie gut kennen wir diese Geschichte, sondern wie leben wir aufgrund dessen. Hat das, was Jesus hier sagt, Bedeutung für unseren Alltag? Zeigt unser Leben, dass wir den kennen, der diese Geschichte erzählt hat, den Herrn, der kommt? Seid wach, seid vorbereitet, wenn der Bräutigam kommt. Angesichts dieser Botschaft stehen wir heute vor einer Herausforderung. Im Bild dieser Geschichte formuliert: Der Bräutigam ist immer noch nicht da. Die angekündigte Ankunft Jesu ist bislang nicht eingetreten. Die steht seit rund 2000 Jahren aus. Schon in den ersten Jahrzehnten nach der Himmelfahrt Jesu erwarteten Christen seine praktisch unmittelbare Rückkehr. Mittlerweile ist das so lange her, dass mancher Zeitgenosse fragt: Ist da überhaupt etwas dran? Macht ihr Christen euch nicht etwas vor? Wie kann man heute noch annehmen, dass der Bräutigam tatsächlich noch kommt? Das ist längst verjährt. Bert Brecht hat in einem seiner Theaterstücke den schon vor ihm existierenden Ausdruck Sankt Nimmerleinstag dafür gebraucht. Wenn man redlich bleiben will, dann muss man das ernst nehmen. Dann kann man das nicht einfach wegbügeln, das musst du einfach glauben. Der Bräutigam ist bis jetzt noch nicht gekommen. Eine Antwort auf so eine Frage von Zeitgenossen oder etwas bescheidener formuliert: Der Versuch einer glaubwürdigen Antwort liegt aber nicht in dem, was wir wissen, im Kopfwissen über die Wiederkunft Jesu. Eine glaubwürdige Antwort hängt damit zusammen, wie wir aufgrund dieser Botschaft tatsächlich leben. Was kann man an uns sehen? Die Menschen, die da in der Stiftstraße zusammenkommen, leben die so, als ob sie auf den Bräutigam warten? Ich will versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen, worum es dabei geht. Vielleicht ist es manchen früher als Kind mit Weihnachten ähnlich gegangen wie uns als Kindern zu Hause. Es dauerte in einem bestimmten Alter unglaublich lang, bis es endlich Weihnachten war. Und ich sehe an den sich verziehenden Mundwinkeln bei manchen, dass einige sich noch daran erinnern, an ähnliche Erfahrungen. Manchmal wurde das Warten schier unerträglich. Nicht nur einmal haben wir unsere Eltern gelöchert, wie lange noch? Nach unserem Empfinden als Kinder schlich die Zeit dahin wie eine Schnecke. Aber während dieser endlosen Wartezeit war zu beobachten, dass meine Eltern zielstrebige Vorbereitungen trafen für Weihnachten. Und genau das konnte man sehen. Da wurde plötzlich ein Zimmer verschlossen gehalten, das uns als Kindern sonst immer offen stand. Was dahinter wohl geschah? Sogar an Kleinigkeiten hatten meine Eltern überflüssigerweise gedacht, nämlich auch das Schlüsselloch von innen verhängt. Man konnte noch nicht mal durchlinsen. Flöten wurden startklar gemacht. Meine Mutter übte kleine Musikstücke und Gedichte für Heiligabend mit uns ein. Aus der Küche drang unverkennbar der Duft von Weihnachtsgebäck. Mein Vater verschwand auffällig oft abends in der Garage. Offenbar werkelte er an Dingen, die eine Überraschung für uns werden sollten. Denn auch die Garage war für uns Kinder plötzlich tabu. Da durften und konnten wir sonst immer rein. Da stand unser Fahrräder drin und alles mögliche andere Interessante. Es war nicht zu übersehen. Meine Eltern stellten sich ganz real auf Weihnachten ein. Für uns Kinder dagegen dehnte sich die Wartezeit bis ins Unendliche, bis an die Grenze des Erträglichen. Aber diese Vorbereitungen, die waren das Signal. Da kommt was. Hätten meine Eltern in dieser Zeit, in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit, keinen Handschlag getan, vielleicht hätten wir uns gefragt, ob da wirklich dieses Jahr das große Fest kommt. Man kann das Beispiel nicht in allen Einzelheiten übertragen, aber der Grundgedanke wird deutlich. Wir warteten gemeinsam auf Weihnachten. Und die konkreten Vorbereitungen, die getroffen wurden, waren klare Hinweise. Wir warten da nicht auf irgendeine nebulöse Sache, von der niemand so richtig wusste, ob die überhaupt kommt. Und wenn uns Kindern die Zeit lang wurde, dann waren diese Vorbereitungen das Signal. Das Fest kommt. Und damit sind wir mitten in der Geschichte, die Jesus hier erzählt. Sie spielt im Rahmen des damaligen dörflichen Lebens und es war üblich, dass die Hochzeit abends stattfindet. Zum Teil ist das bis heute in Israel so. Es war Sitte, dass der Bräutigam mit seinen Freunden zum Elternhaus der Braut kam. Und dort holte er seine wartende Verlobte ab. Er brachte sie dann in sein eigenes Elternhaus und dort fand das Hochzeitsfest statt. Auf diesem Weg zur Abholung der Braut erwarteten ihn die Brautjungfern. Ihre Aufgabe war es, den Bräutigam zu empfangen erst einmal und dann auf dem Weg zur Braut, zum Elternhaus der Braut zu geleiten. Weil es abends ist, nehmen die Brautjungfern Öllampen mit. Wenn der Bräutigam kommt, dann konnte man ja schließlich nicht plötzlich im Dunkeln dastehen. Und in den Breitengraden Israel, wer schon mal da war, da wird es, weiß, näher am Äquator, da wird es dann ganz schnell dunkel. Und dann ist es richtig dunkel. Straßenlampen gab es nicht, also wie sollte man dem Bräutigam den Weg erleuchten? 5 Brautjungfern stellen sich darauf ein. Es könnte dauern, bis der Bräutigam kommt. Man hat ja jeder noch sein Tagesgeschäft gehabt. Sie nehmen außer dem Öl in ihren Lampen noch zusätzlichen Vorrat mit. Die anderen 5 tun das nicht. Dann suchen sie sich eine geeignete Stelle am Weg, den der Bräutigam nehmen musste, und warteten. Und warteten. Und warteten. Und warteten. Langsam wurden sie müde von der Arbeit des Tages, der hinter ihnen lag. Und jetzt beschäftigte sie wahrscheinlich auch die Frage, ob der überhaupt noch kommt. Eine nach der anderen schläft ein. Um Mitternacht werden sie plötzlich aus dem Schlaf gerissen. Der Bräutigam kommt. Sie springen auf, um ihre Lampen fertig zu machen. Sie hatten wahrscheinlich wegen des Wartens den Docht auf ganz kleine Flamme gedreht, damit nicht so viel Öl verbraucht wird. Und trotzdem stellen 5 auf einmal betroffen fest, unser Vorrat reicht nie und nimmer, um ihn zu empfangen, zur Braut zu geleiten und dann zurück zum Elternhaus des Bräutigams. Sie waren einfach mit ihrer Öllampe losgezogen, ohne sich genügend vorbereitet zu haben. Sie sollten den Bräutigam empfangen und zur Braut geleiten. Das war ihre Aufgabe. Dazu waren Brautjungfern da. Es war ihnen selbstverständlich überlassen, wie sie die Vorbereitung trafen. Aber das eine stand fest. Wenn er kam, dann war es zu spät, noch irgendetwas richten zu wollen, was man vorher nicht gemacht hatte. Im Beispiel von unseren Weihnachtsvorbereitungen, wer bei uns zu Hause gemeint hätte, am 24. Dezember nachmittags, nach der Christvesper, noch irgendetwas vorbereiten zu können, der hätte gemerkt, unweigerlich, nun ist es zu spät. Jetzt beginnt das Fest. So geht es den 5 Brautjungfern, die sich nicht ausreichend vorbereitet hatten. Die Ankunft des Bräutigams überrascht sie unvorbereitet. Vielleicht hatten sie vorher gemeint, irgendwie wird's schon gehen. Und darum sind sie jetzt nicht mehr gerüstet für ihre Aufgabe als Brautjungfern. Und damit schließen sie sich letztlich selber vom Fest aus. Sie sind nicht da, als die Tür zum Hochzeitssaal offen steht. Keiner schmeißt sie da raus. Sie sind einfach nicht da zu der Zeit, wo Einlass ist in den Saal. Und das haben sie selber zu verantworten. Das nähere Umfeld um diese Geschichte herum im Matthäusevangelium hilft zu verstehen, was Jesus damit sagen will. Um dieses Gleichnis herum stehen weitere Beispielerzählungen, die alle dasselbe Thema haben. Und jedes Mal lautet die Grundaussage Jesu: Eure Aufgabe ist es, und das ist die Vorbereitung, zu arbeiten und zu handeln, bis ich komme. Eure Vorbereitung auf mein Kommen besteht darin, dass ihr meine Mission, meinen Auftrag in dieser Welt fortsetzt. In einer parallelen Überlieferung im Lukas-Evangelium erzählt Jesus eine andere Beispielgeschichte, die genau das sagt. Ein Mensch zieht in ein fernes Land und er gibt seinen Knechten den Auftrag, handelt mit dem, was ich euch anvertraut habe, bis ich wiederkomme. Setzt mein Geschäft hier fort, in meinem Namen, in meinem Auftrag. Die fünf, die keinen Ölvorrat hatten, hatten ihren Auftrag nicht erfüllt, sich so vorzubereiten, dass sie mit funktionierenden Lampen dastehen, dann, wenn der Bräutigam kommt. Die Länge der Wartezeit, die spielt hier in dieser Geschichte keine Rolle. Entscheidend ist, ob die Vorbereitungen gelaufen sind, wenn der Bräutigam eintrifft. Dass sie einschlafen über dem Warten, das hat in dieser Geschichte keine zentrale Bedeutung, wie in manchen anderen Bibeltexten. Hier schlafen auch die Klugen ein. Das ist völlig nebensächlich in dieser Geschichte. Jesus will damit nur veranschaulichen, die Wartezeit zog sich extrem lange hin. So wie bei uns Weihnachten damals, kommt das überhaupt nochmal? Und wenn man das zusammensieht mit dem, was wir im zweiten Petrusbrief finden, dass Gott eine ganz andere Zeitrechnung hat. Und der Apostel schreibt, dass bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind. Und wir das auf die 2000 Jahre übertragen, die hinter uns liegen, dann bekommt das plötzlich eine ganz andere Dimension. Die Frage ist nicht, wie lang es dauert, sondern ob wir vorbereitet sind, ob wir das, was unsere Aufgabe ist, wahrgenommen haben. Die Klugen sind vorbereitet, weil sie ihre Aufgabe ernst genommen haben. Und damit kommen wir noch einmal in die Frage, die wir uns eingangs vergegenwärtigt haben. Der Bräutigam ist noch nicht da. Das liegt auf der Hand. Aber die Frage ist jetzt, was sehen die Menschen um uns herum in der Zwischenzeit an uns? Wir bekennen, auf ihn zu warten. Wovon ist unser Leben und Handeln geprägt? Setzen wir Signale? Handeln wir so, als ob wir auf diesen Bräutigam warten? Steht unser Leben unter dem Motto, unsere Zeit hier ist die Vorbereitung auf ein großes Fest? Setzen wir unsere Begabung und Kreativität, unsere Fähigkeiten und Ideen so ein, dass andere Menschen zumindest ansatzweise erkennen können, die warten wirklich auf den kommenden Herrn. Das ist ganz real für sie. Die Vorbereitung für Weihnachten bei uns zu Hause waren das Signal, das Fest kommt. Auch wenn es manchmal unerträglich war, so lange warten zu müssen. Aber die Zeichen waren nicht zu übersehen. Wenn wir uns mit unserem Leben und Handeln kaum von der Stimmungslage in dieser Welt unterscheiden, dann werden wir anderen Menschen auch nur schwer vermitteln können, wir warten auf den Bräutigam, der kommt, um uns zu seinem Fest abzuholen. Was für Signale setzen wir persönlich und als Gemeinde? Bei der Vorbereitung fiel mir eine alte Bekannte aus England ein. Sie lebt nicht mehr. In den 1930er, 40er Jahren arbeitete sie als Lehrerin in der Mission in Indien. Dort heiratete sie einen Engländer, der auch dort tätig war. Und nachdem sie nach der Unabhängigkeit Indiens 1948 zurückgekehrt waren unterstützte sie ihren Mann im Pastorendienst in einer kleinen Gemeinde in England. Von ihrer Tochter wusste ich, dass dieser Dienst dort in der Gemeinde nicht immer einfach gewesen war. Sie hatten Höhen erlebt, aber auch ziemliche Tiefen erlitten. Unmittelbar vor ihrer goldenen Hochzeit starb ihr Mann. Ganz überraschend, kein Anzeichen vorher. 84 Jahre alt war sie, als sie dieser heftige Schlag traf. Auf einmal in dem Bild, das wir von ihr von vorhin hörten, auf einmal war sein Platz im Zug leer. Es blieb auch nicht ohne körperliche Auswirkungen auf sie. Das Gehen fiel ihr zusehends schwer. Sie verlor die Sehkraft auf einem Auge. Und auch Hören ging nur noch mit einer Hörhilfe. Ihre Rente aus der englischen Sozialversicherung war bescheiden gemessen an unserer deutschen Durchschnittsrente. Wer ein bisschen das System da kennt, hat eine Vorstellung davon. Eigentlich hätte diese Frau gute Gründe gehabt, sich niedergeschlagen zurückzuziehen. Aber was sie in den noch ihr verbliebenen Jahren ausstrahlte an Vitalität, an Dankbarkeit und Hoffnung, das war bemerkenswert. Und das setzte sie so in Bewegung, trotz ihrer zunehmenden Einschränkung, dass sie jede Woche, wenn sie konnte, einen Besuch im örtlichen Seniorenheim machte. Sie engagierte sich in ihrer Gemeinde. Sie besuchte in ihrer Gemeinde andere alte Leute. Und sie ermutigte die aktiven Gemeindemitarbeiter immer wieder, weil sie Ermutigung brauchten. In ihrem Umfeld versuchte sie auf diese Weise, bis sie weit über 90 war, für andere Menschen immer wieder ein kleines Signal der Hoffnung und der Verbindung mit Jesus zu setzen. Ihr Leben war von dem Herrn geprägt, der versprochen hatte, uns abzuholen zu seinem Fest. Und das wollte sie immer wieder mit anderen teilen und sie daran erinnern und ermutigen. Auf diese Weise hinterließ sie, bis sie weit über 90 war, Spuren im Leben von Menschen. Wovon lassen wir unser Leben und Handeln prägen? Welche Zeichen setzen wir in unserer Umgebung? Amen. Ein Lied, das im Grunde genommen ein Bekenntnis ist, ein Zeichen zu setzen, ist das Lied, was wir jetzt hören. Herr, wir glauben, dass du wiederkommst. Wir warten auf dich, auf das Kommen deines Reiches. Und wir wollen mithelfen, vorzubereiten. Herr, wir glauben, dass du wiederkommst.